D-Radio Wissen. Hörsaal.
Ein heller Tunnel, gleißendes Licht, das Gefühl, im Garten Eden angekommen zu sein und nie mehr ins Leben zurückzuwollen. Manche sehen sich dabei auch noch außerhalb des eigenen Körpers. Hans-Jürgen Bartsch nimmt euch mit auf die Reise ins Jenseits.
Was passiert denn da im Gehirn bei so einer Nahtoderfahrung überhaupt?
Emotionale Faktoren, dass so etwas von Liebe und Wärme mitbegleitet ist und auch das Sehen von Verstorbenen.
Ich hatte 1968 ein Nahtoderlebnis.
Macht uns unser Gehirn da etwas vor?
Nur weil wir es nicht unbedingt messen können, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist.
Nahtoderfahrung ist bei jedem ein bisschen anders.
Lichtwesen tauchen im Osten seltener auf, auch der Tunnel ist vergleichsweise noch seltener als im Westen.
Ich freue mich aufs Sterben enorm. Ja. Ich wünsche nur noch mal dahin zu kommen, obwohl ich es schrecklich gerne lebe.
Tja, da sollten wir besser ganz von vorne anfangen, wie immer in unserem Hörsaal. Gibt es diese Reisen ins Jenseits überhaupt, über die einige Menschen so begeistert berichten, die schon mal an der Schwelle zum Tod gestanden haben? Ist das wahr? Absolut wahr? Haben die wirklich das Paradies gesehen oder spielt nur unser Gehirn verrückt? Wer es erlebt hat, der empfindet keine Angst mehr vorm Sterben und lässt sich auch nicht abbringen davon, das alles sei real. Wenn ihr aber gleich unsere Diskussion von der Schering-Stiftung und der komischen Oper Berlin dazu hört, dann werdet ihr recht bald merken, mit welch spitzen Fingern Wissenschaftler das Thema anpacken. Es sind dies heute der Neurologe und Nervenarzt Dr. Birk Engmann aus Leipzig und Thomas Macho, Professor für Kulturgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität. Zwei Moderatoren haben wir auch noch, Katja Neye von der Schering-Stiftung und Ulrich Lenz, der Chefdramaturg der Komischen Oper Berlin, an der die Veranstaltung am 20. Juni 2016 stattgefunden hat. Und dann gibt es ja noch das Publikum, das Fragen stellen durfte und auch über eigene Nahtoderfahrungen berichten. Ulrich Lenz ist gleich zu Beginn durch die Reihen gegangen und hat erstmal eine ganz simple Frage gestellt.
Wir möchten zwei Definitionen eigentlich am Anfang mal klären unter uns und auch mit Ihnen, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich Tod? Also wie definieren wir den Tod? Und jetzt gehe ich einfach direkt zu Ihnen hinein und laufe einfach auf jemanden zu und frage mal, wie definieren Sie Tod? Wann hört das Leben für Sie auf?
Wenn der Körper eigentlich versagt und nicht mehr reagieren kann, dann stelle ich mir das so vor, dass der Körper dann stirbt und die Seele irgendwie als Energie verschwindet. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Das ist aber schon eins weiter, was dann danach passiert, aber Tod, wenn der Körper einfach aufhört zu funktionieren, wäre Ihre Definition von Tod. Ich frage nochmal weiter, nochmal hier hinten her. Darf ich Sie fragen, wie Sie jetzt Tod definieren würden?
Ich möchte dazu nichts sagen.
Das ist auch wunderbar. Darf ich Ihren Nebenmann vielleicht fragen?
Ich denke, die Dame hat das eben auch zutreffend so formuliert, so würde ich es auch formulieren.
Also wenn der Körper einfach physisch aufhört zu funktionieren. Ja, dann geben wir die Frage doch nochmal weiter an unsere Wissenschaftler. Wie definiert man Tod, vielleicht an Herrn Engmann als erstes? Wie definiert man Tod? Wann sprechen wir von Tod?
Aus medizinischer Sicht ist der Individualtod der Hirntod. Das heißt, wenn das Gehirn nicht mehr lebt, dann kommt es zu einem unumkehrbaren Ausfall aller Vitalfunktionen. Das ist ein Konsens, der in der Medizin besteht. Ich meine auch, das ist ein Konsens, der auch kulturell verständlich ist, weil gerade ja, das Dasein ohne Gehirn, ohne Kopf sozusagen, das ist ja auch in der Geschichte immer mit dem Individualtod verknüpft. Und für die Medizin ist es heute vor allem für die Organspende von Belang. Es ist so, dass unterschiedliche Körpergewebe unterschiedliche Überlebenszeiten haben nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Nieren beispielsweise können viele, viele Stunden überleben, während das Gehirn nur 10 Minuten sozusagen auskommen kann. Insofern ist der Tod eigentlich ein Prozess, bis sozusagen die letzte Zelle abgestorben ist, aber das, was wir mit der Individualität verbinden, die Persönlichkeit, das Mentale, das ist sozusagen ans Gehirn gekoppelt, an die Gehirnfunktion gekoppelt und damit ist sozusagen der Hirntod mit dem Individualtod gleichzusetzen.
Also die Definition der beiden Herrschaften würden Sie etwas eingrenzen und sagen, nicht wenn der Körper aufhört zu funktionieren, sondern ganz speziell, wenn das Hirn, die Hirnfunktion aufhört zu funktionieren, dann spricht man von Tod. Nur hat sich das ja verändert im Laufe der Geschichte. Eben erst seit man diese Hirnströme messen kann, kann man davon ja überhaupt sprechen. Früher, noch vor 50, 60 Jahren, war der Tod anders definiert.
Es gab vor allem im 19. Jahrhundert eine Diskussion, eine sogenannte Scheintoddebatte, die sehr, sehr viele Züge von der heutigen Nahtoddebatte trägt. Das Problem war, dass man eben nicht über die technischen Möglichkeiten verfügte und ein wichtiger Protagonist in dieser Debatte, das war Hufeland gewesen, der ja hier an der Berliner Universität nicht weit von uns tätig gewesen ist. Und er hat ein Buch über den Scheintod veröffentlicht, was damals, also um 1800, sehr, sehr populär war, ein Bestseller. Und er konnte also sagen, wir haben eigentlich nur die sicheren Todeszeichen, wie Totenflecke, Leichenstarre beispielsweise, die sagen, hier wissen wir, dass ein Mensch richtig tot ist. Und dazwischen, dieser Übergang bis dahin, das ist so etwas, wie man heute sagen würde, eine Blackbox. Und diese Todesdefinition, die ist in der Tat dann erst mit der modernen Intensivmedizin, die sich ab den 50er Jahren entwickelte, erst aufgekommen. 1968 war das erste Symposium in der Harvard-Universität zur Hirntoddefinition gewesen. Interessanterweise, 7 Jahre später erschien dann das Buch von Modi zur Nahtoderfahrung. Das sind interessante Parallelen. Aber was ich meine, dass die Dekapitation sozusagen, also die Entfernung des Kopfes bei Todesstrafen, dass die als Todeskriterium angesehen wird für den Individualtod, das ist etwas, was also schon ja, geschichtlich, kulturell fundiert ist.
Wie sieht es der Kulturwissenschaftler Thomas? Wann würdest du sagen, hört ein Mensch auf zu existieren?
Ja, das ist überhaupt eine ganz schwierige Frage. Wann hört er auf zu existieren? Weil in gewisser Hinsicht leben Menschen ja auch weiter, zum Beispiel in der Erinnerung oder in Bildern oder in Werken oder in Kindern. Und das waren ja auch mal sehr wichtige Unsterblichkeitsmodelle, neben der Idee, dass man auch eine persönliche Unsterblichkeit anstreben könnte. Ich würde sagen, aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ist ein Element, das sich eben auch, ich habe das untersucht in diesem vorhin genannten Buch über die Todesmetaphern, in sehr vielen Gestalten ausgeprägt hat, die Idee des irreversiblen Kommunikationsabbruchs. Ein Mensch, den ich nicht mehr erreichen kann, der ist aus der Sicht der anderen, die diesen Tod wahrnehmen und begleiten, eben gestorben. Und dann gibt es eben die interessanten Erfahrungen, dass es manchmal eben doch noch möglich ist, jemanden, den man für tot gehalten hat, wieder zum Leben zurückzuführen. Und das ist die eigentliche Wurzel der Nahtoderfahrungsgeschichte. Und das beginnt im 18. Jahrhundert etwa in den Erfahrungen, die in der Medizin zu diesem Zeitpunkt gemacht wurden, mit Techniken der Reanimation von Ertrunkenen. Und die Royal Society hat in bestimmten Jahren hat die ganze Legionen von Ertrunkenen, die wieder zurückgeholt wurden, dann auf der Bühne aufmarschieren lassen, damit man das diskutieren konnte. Und interessanterweise eben auch mit der eben erwähnten Dekapitation. Es ist interessant, dass die Köpfung, die ja nach der Französischen Revolution dank dieser vortrefflichen Maschine sehr häufig praktiziert wurde, auch Ärzte animiert hat, Untersuchungen anzustellen. Und das hat man auch gemacht. Übrigens auch in Sachsen gab es einen Arzt, ich habe im Moment gerade den Namen vergessen, der eine ausführliche Abhandlung publiziert hat, Anfang des 19. Jahrhunderts. Da hat man einen Verbrecher hingerichtet durch Köpfung und der hat auch experimentiert mit dem abgeschlagenen Kopf. Und die Frage war eben, kann man den noch erreichen? Die haben denen zum Beispiel in die Ohren gebrüllt oder haben ihnen den Finger in den Mund gesteckt und angeblich soll einer der Guillotinierten dann nochmal kräftig zugebissen haben, was dieses Experiment dann weniger attraktiv gemacht hat für die späteren Experimentatoren. Man hat also versucht, Reaktionen zu erreichen, die zu erschrecken, zu sehen, ob die Augen noch irgendwie bewegen, beim Namen zu rufen und ähnliches mehr. Und das waren Versuche, eben diese Grenze dann doch ein bisschen flexibler zu machen und zu experimentieren. Und das setzt sich im 20. Jahrhundert dann nach der Entdeckung der Elektrizität fort, weil man zuerst natürlich die erschreckende Erfahrung macht, dass Menschen durch Strom zu Tode kommen können, und dann die interessante Erfahrung macht, das war ein Mediziner in Wien, der einen der ersten Lehrstühle für Elektropathologie und Elektrophysiologie hatte, und der ist auf die Idee gekommen, wenn Strom dazu führen kann, dass Menschen sterben, kann er unter bestimmten Umständen vielleicht auch dazu führen, dass man sie wieder ins Leben zurückholen kann, und bekanntlich war das eine sehr erfolgreiche und bis heute praktizierte Idee.
Jetzt haben Sie schon den Bogen vom Tod über die Wiederbelebung, die Reanimation geschlagen, auch als Beispiel dafür, dass wir uns gerade mit diesem Zurückholen dann ja dem Thema des Nahtodes auch widmen.
Ja.
Und worüber sprechen wir denn, wenn wir über Nahtoderfahrungen sprechen?
Wann taucht dieser Begriff auf? Moody wurde jetzt schon mehrfach zitiert, und überhaupt haben sich in den 60er und 70er Jahren, die Harvard-Erklärung ist erwähnt worden, eben die Verhältnisse in verschiedenen Kontexten und in verschiedenen Milieus verändert. Man darf nicht vergessen, in den späten 60er Jahren gab es ein enormes Interesse an Bewusstseinsforschung. Und interessanterweise eben nicht primär an den Nahtoderfahrungen, obwohl das Thema Tod, etwa durch Elisabeth Kübler-Ross und ihre Interviews mit Sterbenden und so, schon auch mehr in den Blickpunkt rückte. Das primäre Interesse an ungewöhnlichen Erfahrungen, an Erfahrungen, die man nicht genau beschreiben kann, entstammte aus dem Interesse an Meditation oder an den Effekten psychogener Drogen und so weiter. Und da hat man die Altered States of Consciousness erforscht und für sich für die begeistert. Und ich glaube, dass es da eine sehr vitale Brücke dann auch zu den Nahtoderfahrungen gab, die dann spätestens ab Moody immer ausführlicher und intensiver untersucht wurden. Die Frage, was kann man alles erfahren, jenseits dessen, was die Wissenschaft erklären kann.
Also diese Nahtoderfahrungen auch in Zusammenhang gebracht mit besonderen Erfahrungen, die man hat durch Drogen, durch Meditation,
genau.
Durch irgendwelche genau. Todesängste auch. Ich glaube, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich erst nochmal Herrn Engmann fragen, worüber sprechen Sie, wenn Sie über Nahtoderfahrung reden, als Neurologe?
Ja, ich muss den Begriff verwenden, weil er schon etabliert ist, aber eigentlich bin ich kein Freund dieses Begriffes, weil er aus medizinischer Sicht nicht haltbar ist. Nahtoderfahrung suggeriert ja, dass man ein Wissen hat von einem Zustand, wo man im Prinzip dem Tod nochmal, wie man landläufig sagt, kurz von der Schippe springt. Und normalerweise ist dieser Zustand eigentlich nur mit dem, was man als klinischer Tod bezeichnet, gleichzusetzen. Die Nahtoderfahrung in einem klinischen Tod, die machen aber ungefähr, ja, sag mal, 10% der Betroffenen aus. Der weitaus überwiegende Teil ist eben überhaupt nicht an Situationen, die mit einer Lebensgefahr einhergehen, gekoppelt. Und das macht dieses Problem für den Mediziner sehr, sehr schwierig. Es ist sicherlich aus soziologischer und kulturhistorischer Sicht damit ein sehr weites und interessantes Feld, das zu bearbeiten. Aber wenn man aus medizinischer Sicht das Thema betrachtet und nach einer Ursache sucht, dann muss man das eben genau abgrenzen. Das andere Problem ist auch das, was man als Multirealisierbarkeit mentaler Zustände bezeichnet, diese sogenannten einzelnen Erlebnisqualitäten, die man da hat, also Tunnelphänomen, was ja übrigens sehr, sehr selten auftritt, obwohl es immer in den Bildern sehr häufig gezeigt wird, oder die außerkörperlichen Erfahrungen, die treten zum Beispiel bei Drogenkonsum viel, viel häufiger auf. Dieser Tunnel, den hat man Studien zufolge vielleicht auch nur in 5-10% dieser Nahtoderlebnisse. Eine Studie von 1905 zeigte, dass es bei der Äthernarkose, ein Mittel, was damals verwendet wurde bei Operationen, zu 90% auftritt. Bei Migräne gibt es solch ein Tunnelphänomen. Also wir haben eine eher Unspezifität, dass wir gar nicht sagen können, wir haben hier Möglichkeiten, diesen Begriff genau zu umgrenzen und zu definieren.
Okay, also die Erfahrungsqualitäten, die Menschen machen, die zurückgeholt werden, die reanimiert werden, die sind nicht eindeutig diesem Erlebnis zuzuordnen, sondern sind auch gekoppelt an viele andere Situationen, die gar nicht mit dem Tod zu tun haben. Wenn wir uns hier unterhalten über Nahtod und über Jenseits, wie definieren wir jetzt Nahtoderfahrung? Ich würde dafür plädieren, dass wir uns doch mit diesem Übergang von Leben in den Tod und das Zurückholen, dass wir uns darauf festhalten und das heute näher beleuchten.
Und vielleicht nochmal, um das klarzustellen, weil es vielleicht die Begrifflichkeiten nicht jedem klar sind. Klinischer Tod heißt also Herzstillstand. Biologischer Tod heißt, dass die Hirnfunktionen auch aufhören. Also wir sprechen quasi über diesen Moment, wenn der Herzstillstand eingesetzt hat, die Hirnfunktionen aber noch tätig sind. In diesem Bereich bewegen wir uns heute mit unserer Definition von Nahtoderfahrung, obwohl dieser Begriff eben auch sehr weit ausgedehnt wird über Drogen, Meditation und dergleichen. Wir wollen aber tatsächlich eben den Übergang vom Leben zum Tod etwas näher erforschen und vielleicht nochmal ganz kurz die immer wiederkehrende, die häufig wiederkehrenden, das ist jetzt unterschiedlich definiert von den statistischen Erhebungen, aber die immer wiederkehrenden Elemente nochmal ganz kurz aufzählen. Was wird da immer berichtet? Sie haben vom Tunnel gesprochen, Sie haben vom Licht gesprochen, die Außerkörpererfahrung, also dass man sich selber sieht von außen, das sind immer wiederkehrende Momente. Was gibt es noch für Dinge, die immer wiederkehren?
Ich bin jetzt etwas ketzerisch, es gibt keine richtigen Kernelemente, das unterscheidet sich auch selbst von den, ich sage jetzt mal, Nahtodpäpsten, den großen Medizinern, die sich also intensiv beschäftigen, Bruce Kreisen in den USA beispielsweise, Kenneth Ring, die sehr aktiv sind und doch ganz unterschiedliche Kernelemente postulieren, bei dem einen sind es 15, bei dem anderen 8. Das unterscheidet sich, und das ist eben gerade diese Schnittmenge, weil in Studien, und das sind die meisten Nahtodstudien, eben nicht diese enge Begrenzung auf die Betroffenen gemacht wird, die einen klinischen Tod überleben. Das ist das Problem, und wir sehen das ja auch im esoterischen Spektrum, dass diese Begriffsunschärfe überhaupt nicht geleugnet wird oder kritisiert wird, sondern es gehört eigentlich zum guten Ton, dass man eben auch mal in anderen Umständen seine Nahtoderfahrung hat. Und das macht eben, wie gesagt, solch eine Definition schwierig. Was sehr populär ist, das muss man sagen, das sind solche, eben dieses Tunnelphänomen, was aber wieder erwarten sehr selten ist. In einer eigenen Studie, die ich mal gemacht habe, aber auch mit einer sehr geringen Fallzahl, scheint es eher so zu sein, ich muss das so im Konjunktiv formulieren, weil eben die Fallzahl gering ist, dass vor allem Phänomene wie Licht, wie Gitterstrukturen, was weiß ich, goldene Spinnnetze, die also auf eine Fehlfunktion im Hinterhauptslappen hinweisen könnten, dass eher so etwas mit im Vordergrund steht, aber auch emotionale Faktoren, dass so etwas von Liebe und Wärme mit begleitet ist und auch das Sehen von Verstorbenen, dass also solche Dinge jetzt in dieser Reihenfolge, wie ich es genannt habe, hier mit einer Rolle spielen. Aber wie gesagt, guckt man auch interkulturell, man hat eine unwahrscheinliche Bandbreite und es ist wirklich sehr schwierig, Kernelemente zu definieren.
Also Nahtoderfahrung ist bei jedem ein bisschen anders, je nachdem, wo man herkommt. Und es gibt nicht diese Muster, dass man erst einen Tunnel sieht und dann so weiter. Laut Statistik haben 4% aller Deutschen schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht oder kennen vielleicht jemanden, der eine gemacht hat. Ich möchte jetzt auch noch mal den Blick ins Publikum schweifen lassen.
Also ich hatte eine Zeit lang sehr viel mit Esoterikern zu tun und die haben natürlich in glühenden Farben beschrieben den Tunnel und die Bilder, und da ich mich aber auch relativ viel mit Kunst beschäftige, habe ich gedacht, so hässlich, das kann es nicht sein. Also wenn Sie mich fragen, wie ich mir das Jenseits vorstelle, dann stelle ich es mir immer noch als einen blühenden Rosengarten vor, in dem die Seelen spazieren gehen.
Dankeschön.
Gibt es denn jemanden?
Gibt es noch jemanden?
Gibt es jemanden, der jemanden kennt, der eine Nahtoderfahrung hat? Da meldet sich jemand. Oh ja, doch, eine sehr. 4% sind eigentlich schon da.
Ich hatte 1968 ein Nahtoderlebnis, eigentlich ein klassisches. 68, da war davon noch nicht die Rede und alle haben gesagt, ja, du hattest Halluzinationen und keiner hat es geglaubt. Und ich habe es auch da nicht weiter erzählt.
Und was für Qualitäten haben Sie?
Na, es war das Herrlichste, was der Mensch überhaupt fassen kann. Ich kann es auch nicht beschreiben. Es war eine Erfahrung von so unendlichem Glück und Seligkeit. Und vor allem das Wissen, das ich bis heute behalten habe, da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich weiß, dass alles einen Sinn hat, was man erlebt, ob gut oder schlecht. Und das ist für mich so das Wichtigste. Auch Dinge, die schlimm sind, die waren also wichtig. Und es gab noch viel anderes, aber das kann ich nicht alles jetzt erzählen.
Aber Sie würden sagen, dass es Ihr Leben auch verändert hat, diese Erfahrung, bis heute?
Ich freue mich aufs Sterben enorm, ja. Ich wünsche nur noch mal dahin zu kommen, obwohl ich es schrecklich gerne lebe. Sehr gerne und sehr, sehr ausgiebig lebe, immer noch mit meinen 85 Jahren. Aber das ist etwas, was ich niemals vergessen werde. Und ich kam nachher eben durch das Buch von Moody, weil meine Deutschlehrerin war die Einzige, die sagte, du, wenn ich das erzählt habe, hatte ich ja überall die gleiche Reaktion, da war ich danach in Stille, das sind Halluzinationen. Und sie sagte mir aber, du, das Büberle, mein Sohn, der hat beim Verlag gearbeitet, der hat ein Buch und das muss er dir geben und da ist genau das geschildert, was du mir erzählst hier. Und da habe ich dann den Moody gelesen und war natürlich tief beeindruckt, weil vieles genauso zutraf wie bei mir. Und habe dann auch die Sachen von Kenneth Rink und von den anderen Leuten von, mir fallen jetzt die Namen nicht ein in der Aufregung, aber es bleibt einem ständig lebenslänglich dieses Gefühl, dass man es allen erzählen möchte in der Hoffnung, dass sie sich vom Tod nicht zu fürchten brauchen. Und ich habe das große Glück, dass man immer wieder mal einen Menschen trifft, der die gleiche Erfahrung gemacht hat. Und die lasse ich dann immer erst erzählen, ehe ich mein eigenes erzähle.
Und darf ich nochmal ganz kurz nachfragen, ob das verbunden war mit einem klinischen Tod? Oder?
Ja, es war mit einem klinischen Tod offenbar verbunden, denn ich lag im Krankenhaus, hatte schwere Operationen. Und auf einmal merkte ich eben hier, ich hatte das Gefühl, ich werde ein Kuchen, der aufgeht. Und wunderbares Gefühl der Ausweitung gewesen. Ich wurde immer größer und dann sah ich mich über mir, allerdings nicht unter mir. Und dann ging das weiter. Tunnelerlebnis hatte ich keins, aber ich flog durch die herrlichsten Räume und so weiter. Aber das Entscheidende war dann für mich eben dieses herrliche Gefühl der Glückseligkeit. Ich sah dann, also Welten an mir vorbeiziehen. Es war sehr, naja.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Erfahrung mit uns teilen. Vielen, vielen Dank.
Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen zu den Fakten kommen. Was passiert denn da im Gehirn bei so einer Nahtoderfahrung überhaupt? Kann man das messen?
Ja, also auch hier würde ich mich eingrenzen auf das, was man als Nahtoderfahrung im klinischen Tod beschreibt. Wir haben das Problem, dass solche Erfahrungen in dem Sinne nicht messbar sind. Das ist eigentlich auch gut so. Im klinischen Tod geht es ja darum, möglichst alles zu tun, dass jemand wiederbelebt wird, dass Wiederbelebungsmaßnahmen greifen. Da ist irgendwie ein Herumdoktern wegen irgendwelcher philosophischer Probleme eigentlich obsolet in solchen Situationen. Wir können also nur als Mediziner von den Dingen, die wir wissen, von anderen neurologischen Erkrankungen beispielsweise oder überhaupt Erlebniszuständen im Gesunden, darauf schließen, was möglicherweise hier vor sich geht. Geht man von einem reanimationsbedürftigen Zustand aus, dann muss man sagen, es liegt erstmal eine schwere Funktionsstörung der Organe und auch des Gehirns vor durch Sauerstoffmangel, durch den verminderten oder aufhörenden Blutfluss. Das ist die eine Seite. Diese Zusammenhänge sind auch belegt, wann sozusagen eine Funktionsstörung dann auch zu unumkehrbaren Schäden führt. Man weiß aus Untersuchungen, wo man Betroffene, die solche Nahtoderfahrungen hatten, hinterher befragt hatte oder diesen Fragebögen-Tests unterzogen hat. Und es fällt auf, dass viele Menschen bereits im normalpsychischen Erleben gewisse Auffälligkeiten haben, die man aber nicht als krankhaft einstufen kann. Die Menschen haben besondere Fähigkeiten, sich in ihren Träumen aus einer Vogelperspektive zu sehen. Sie haben häufiger halluzinatorische Elemente, die ans Einschlafen oder ans Aufwachen gebunden sind, ohne, auch weil der Begriff Halluzination schon mal fiel, das heißt nur Wahrnehmung ohne äußeren Reiz. Das ist also an sich erstmal nicht gleich etwas Pathologisches, dass also eine gewisse Vorprägung eine Rolle spielt. Weitere Studien zeigen dann, dass offensichtlich auch die Schwere des Ereignisses, des medizinischen Notfalls sozusagen eine Rolle spielt. Das geht schon zurück auf eine Studie von Pim van Lommel, auch ein Protagonisten, aber eher spirituelle Auslegung von Nahtoderfahrungen, der aber beobachtet hat, dass Menschen, bei denen noch Gedächtnisstörungen nach einer Reanimation länger anhalten, dass die häufiger über Nahtoderfahrungen berichten. Also auch hier die Schwere des Ereignisses ist ein Risikofaktor. Das wurde dann nochmal auch wieder nur mit einer sehr, sehr kleinen Fallzahl bestätigt von slowenischen Kollegen, die Blutgase bestimmt hatten, unmittelbar nach solch einer Reanimation und zeigen konnten, dass dieser Blutgasaustausch eben schwer geschädigt war. Es hieß dann in der Presse, Kohlendioxid löst Nahtoderfahrung aus. Da ging natürlich ein Aufschrei durch die Welt der Nahtodprotagonisten. Man stelle sich vor, man trinkt eine Berliner Weiße, die schäumt, Kohlendioxid tritt aus und man hat eine Nahtoderfahrung. Das ist damit natürlich nicht gemeint, sondern es geht eben um diese schwere Funktionsstörung, die man sozusagen noch hinterher messen kann, sodass ich also so eine Art Empfindlichkeitsstressmodell ergibt. Betroffene bringen zu einem Teil eine gewisse Vorprägung mit, die dann im Extremfall eines klinischen Todes das Auftreten solcher Erfahrungen begünstigt. Das ist ein Modell, ich bin gleich fertig. Ich muss das dazu sagen, es sind immer nur sehr, sehr wenige Studien mit geringen Fallzahlen, sodass man also auch immer vorsichtig sein muss und sagen kann, das ist jetzt keine allumfassende Theorie, die nun alles erklärt. Also so viel Bescheidenheit muss dann immer dabei sein.
Von wie vielen Personen sprechen wir denn? Das, was vielleicht eher erfassbar ist, wie viele werden wiederbelebt? Also wie viele Personen haben klinischen Tod, damit man so mal die Dimension erfassen kann von der Kohorte, mit der wir uns da beschäftigen?
Ja. Das ist leider eine ganz, ganz geringe Zahl. Nur ungefähr 0,2% aller Reanimationen in Deutschland sind von Erfolg gekrönt. Und Erfolg heißt einfach, der Betroffene wird wiederbelebt. Und damit ist noch gar nicht gesagt, wie er die Reanimation überhaupt übersteht, mit welchen schweren Schädigungsmustern. Und das trotz der modernen Intensivmedizin, die wir hier haben. Das sieht also in anderen Ländern ganz anders aus und wieder mit Rückgriff auf die Geschichte macht es das auch unwahrscheinlich, dass alte Schriften, die über solche Nahtoderfahrungen berichten, dann tatsächlich an einen überstandenen klinischen Tod gebunden waren. Auch das muss man bedenken. 0,2% erfolgreiche Reanimation, das macht überschlagen. Es gibt ein Reanimationsregister in Deutschland, ungefähr 1000 Menschen pro Jahr in Deutschland aus.
Okay. Und wie viel davon haben eine Nahtoderfahrung von diesen 1000 prozentual?
Das wird im Reanimationsregister nicht erfasst. Es gibt dann wieder Studien, die sich dann auf eine kleinere Zahl beschränken. Da geht man davon aus, dass 10% der reanimierten Patienten eine Nahtoderfahrung haben. Also auch eher ein sehr geringer Teil.
Und der Knackpunkt für uns ist doch jetzt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist das, was da berichtet wird, erzeugt nur durch das Neuronengewitter im Gehirn, also quasi halluziniert uns, macht uns unser Gehirn da etwas vor, was nicht real ist, oder führt ein reales, wobei reales weit fast ist, real, also eine andere Realität als unsere naturwissenschaftlich erfassbare Realität, führt die dazu, dass in unserem Hirn da was passiert. Das ist ja letztlich, worauf wir es bringen müssen.
Der Realitätsbegriff ist schwierig. Alles, was passiert im Gehirn, ist natürlich letzten Endes Realität. Die Nahtoderfahrung ist ja etwas, was auch im klinischen Tod bei einem lebenden Menschen auftritt. Das darf man nicht vergessen. Man kann sich also mit diesem Begriff kein Urteil bilden über das, was den Tod ausmacht, sondern wir haben es eben mit dem Lebenden zu tun. Und je nachdem, wie ungewöhnlich solche Schilderungen sind, kommt man immer darüber nicht hinweg, dass man hier vor einer Schwelle steht, die auch durch eine Nahtoderfahrung nicht überschritten wird. Und insofern sind also diese Erfahrungen real. Es gibt eine Theorie, die ich favorisiere, dass es, wieder um beim klinischen Tod zu bleiben, einige neuropsychologische Kernsymptome gibt. Es können Gedächtnisbilder aktiviert werden, Lichtphänomene, aber hinterher werden diese dann natürlich nachbearbeitet und mit der eigenen Religion, Weltanschauung abgeglichen. Auch so etwas zeigt sich in Studien. Wenn man Studien macht, indem man unmittelbar nach einer Reanimation die Patienten befragt, kommt man eben auf diese 10%. Macht man Telefonbefragungen oder schaltet eine Annonce, bitte melden sich alle, die eine Nahtoderfahrung hatten, dann kommt man eben auf viel, viel höhere Zahlen. Sie sprachen ja auch von den 4% in der deutschen Bevölkerung. Also offensichtlich ist es so, wie man landläufig sagt, man macht sich einen Reim auf das, was man erlebt hat, was einem da an Erinnerungen noch da ist. Und je länger die Zeitspanne verstreicht, umso mehr werden diese Gedächtnisinhalte einfach umgeformt. Das ist nicht nur typisch für die Nahtoderfahrung, das ist generell für unser Erleben wichtig, dass Erinnerungen immer neu abgerufen, umgestaltet und verändert werden.
Und diese Nahtoderfahrungen, wann treten die genau auf? Während des klinischen Todes oder in dieser Rekonvaleszenzzeit? Gibt es da Untersuchungen zu?
Das ist in dem Sinne auch nicht messbar. Man kann ja den Betroffenen nicht befragen in diesem Moment. Man kann es nicht genau belegen. Es gibt immer mal unterschiedliche Hinweise. Zum Beispiel dieses EEG-Paradoxon, also eine Hirnstrommessung, die genau dann stattfindet, wenn eben solch eine Reanimation ist. Es gab die Auslegung, ja, wenn überhaupt keine neuronale Aktivität mehr ist, kann denn da überhaupt so etwas entstehen? Dann kann man argumentieren, na, wer weiß, vielleicht passiert das dann auch gerade in der Wiederbelebungsphase, wenn so die Organfunktionen langsam wieder noch intakt kommen. Das wäre die eine Erklärung. Die andere, gibt dann auch neue Untersuchungen, die zeigen, na, es ist eben doch nicht alles gleich abgeschaltet sozusagen, wie wenn man den Strom ausschaltet, sondern auch ein klinisch toter Mensch hat noch Hirnfunktionen. Da gibt es auch wieder Befunde, die dafür sprechen. Aber wie gesagt, man kann nicht genau sagen, in dem Moment tritt so etwas auf und kann sich da genau zeitlich festlegen.
Sie sprechen immer wieder Publikationen an. Ich habe mal so reingeschaut, was es denn an wissenschaftlichen Publikationen zu diesem Thema gibt und man findet nicht viel. Vieles so doch Beschreibungen, Reviews, Meinungsbilder, viel auch aus Nordamerika und Westeuropa und eigentlich erst seit dem 2000 dann wieder ein bisschen mehr. Was reizt die Wissenschaft an diesem Thema? Warum ist es ein Thema für die Wissenschaft?
Wissenschaft, meine ich jetzt mal von meinen Medizinern, genau, die sind eher zurückhaltend, muss ich so sagen. Ja, es rechnet sich nicht, man kann nicht ein neues Medikament verkaufen danach und wer bezahlt das alles, solche Studien? Also die sind eher sehr, sehr zurückhaltend und es gibt immer mal wieder etwas, was neu auftaucht mit tollen Schlagwörtern. Ich erinnere an eine Awareness-Studie, wo 15 Klinikzentren da zusammenarbeiten und 2000 Patienten rekrutiert haben, aber die hat eben sehr, sehr viele Schwächen im Studiendesign sozusagen, dass man aus meiner Sicht sich da viel Mühe umsonst gemacht hat und deshalb ist die Studienlage in medizinischer Sicht eher bescheiden, so muss man es formulieren.
Aber darf ich nochmal nachfragen, was interessiert Sie persönlich daran? Es ist ja wirklich ein schwammiges Thema, kann man so sagen, aber warum beschäftigen Sie sich damit? Sie sagen, man kann letztlich nichts gewinnen damit, kein neues Medikament daraus machen eigentlich und man wird vielleicht von manchen Kollegen auch ein bisschen verlacht, ja, ja komm, haha. Und so, was interessiert Sie, warum packen Sie da an diesem Thema?
Mein Einstieg in das Thema war auch, dass ich einen Patienten hatte, der mir berichtete, ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ich habe dann die Akte durchgeguckt und eigentlich nicht zu einer Reanimation gefunden. Und dann habe ich ihn einfach nochmal befragt. Und es hat sich dann herausgestellt, das waren eben intensive Lichtwahrnehmungen in einer manischen Phase. Das war also ein psychiatrischer Patient. Wie gesagt, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, wer Nahtoderfahrung hat, ist psychisch krank. Das sind in der Regel alles normal psychische gesunde Leute, aber bei mir war es eben dieser Einzelfall, der mich dazu bewogen hat. Und es ist einfach mein persönliches Interesse, dass ich gern über die reine Medizin ein bisschen hinausschaue, mich auch für Philosophie interessiere. Also es ist eher ein rein persönliches Anliegen, was mich zu dem Thema geführt hat.
Jetzt haben wir immer so viel darüber geredet, dass wir das Publikum einbinden wollen. Ja. Jetzt kommt hier eine Frage aus dem Publikum, die ich doch gleich mal aufnehme.
Gar nicht so sehr eine Frage, sondern was jetzt ja immer wieder aufgetaucht ist, sind solche Sachen wie Bewusstsein. Nicht? Also ging es um einerseits, also ich bin Psychologe, ging es um die Frage, der Tod ist jemand, den man nicht mehr erreichen kann. Naja, dann muss ich Gesellschaftskultur gesellschaftlich sagen, naja, ich kann auch jemanden nicht erreichen, der sich mir verschließt. Und dann ist er wieder da, dann ist er wieder sozusagen im Leben zurück. Oder eben, wenn es darum geht, ist er jetzt tot und das Kleinhirn oder das Cerebellum ist noch aktiv und hält die Organe aktiv. Naja, dann ist er eben sozusagen noch nicht so richtig tot. Und ich glaube, dass die große Schwierigkeit ist eben, wenn wir das bewusst angehen, also dass wir daran Erinnerung haben, dass wir das wahrnehmen wollen, dann ist das sozusagen in einem Bereich, wo wir eigentlich sagen, naja, dann ist das nicht wirklich tot, sondern dann ist es sozusagen noch in einem Bereich, wo das eben so luzid, flüssig hin und her geht. Und ich glaube, dass die große Schwierigkeit aus wissenschaftlicher Sicht eben ist, dass ein unheimliches Tabuthema noch ist, was gerade eben auch angesprochen worden ist als Wissenschaftler. Wenn man sich mit Nahtod beschäftigt, dann wird man ganz schnell auf so eine Esoterik-Schiene abgeschoben oder so eine kulturwissenschaftliche oder eine kulturelle Ebene. Und ich glaube aber trotzdem, wenn man sich anguckt, in verschiedenen Kulturen, wie viel es eben solche Sachen wie Geister, Wahrnehmungen von dem sozusagen, dass der Darübergehende, darüber Hinausgehende gibt, das verschließt sich eben zum Teil auch der Wahrnehmung. Und ich glaube, dass nur weil wir es nicht unbedingt messen können, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist. Und ein Aspekt, den wir jetzt auch ganz weggelassen haben, ist dieser Zeitaspekt. Also wann sind wir da und wann sind wir nicht mehr da? Und Wir sind eben mit unserer Wahrnehmung, haben wir nur einen ganz begrenzten Spielraum von dem, was ist und was wir mitkriegen. Und das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht darüber hinaus noch ganz, ganz viel gibt, was wir eben nicht mitkriegen. Also das zu quantifizieren, was nicht quantifizierbar ist, das ist einfach unheimlich schwierig.
Und da sind wir vielleicht bei unserem Kulturwissenschaftler. Herr Engmann, Sie haben gesagt, der Mensch reimt sich dann etwas zusammen, was er natürlich sich zusammenreimt aus den Bildern, die er kennt, aus seinem kulturgeschichtlichen Hintergrund. Könnte man, Thomas, vielleicht nicht auch umgekehrt sagen, hat sich dieser kulturelle Hintergrund, diese Bilder, die wir alle kennen, hat sich der vielleicht umgekehrt entwickelt über Jahrtausende, weil Menschen solche Erfahrungen gemacht haben?
Ja, das ist jedenfalls sehr schwer zu argumentieren, wie wir überhaupt dann natürlich versuchen müssen, neben sozusagen den zwei Kontrahenten der Esoterik auf der einen Seite und der Neurologie und Psychiatrie auf der anderen Seite und der Medizin natürlich, auch andere Disziplinen und Perspektiven ins Spiel zu bringen. Und da spielt natürlich die Kultur und die Ideengeschichte einerseits eine große Rolle und andererseits die Ethnologie. Die Ethnologie, die ja als Disziplin sehr jung ist, die in Wirklichkeit und da noch dominiert eigentlich von den Erfahrungen des Kolonialismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz vorsichtig anfängt und ihre ersten großen Publikationen dann nochmal erst knapp vor der Jahrhundertwende hat. Die Ethnologie hat erst ganz mühsam gelernt, was das eigentlich bedeutet, mit einer Kultur konfrontiert zu werden, der Mensch an Hexerei, an Magie, an Geister und eben zum Beispiel an Jenseitsreisen. Ja, nicht nur glauben, sondern das erfahren und erlebt haben. Die Ethnologie war eine der wichtigsten Disziplinen für die Infragestellung auch bestimmter wissenschaftlicher Grundannahmen und Dogmen. Vielleicht kann man das auch an Beispielen sich klar machen. Die Ethnologen haben am Anfang die Völker, die sie beobachtet und analysiert haben, naja, als unentwickelte Primitive betrachtet. Die sozusagen, wenn man die große Evolution anguckt, irgendwo noch ziemlich weit hinten sind und halt mit unserer Rationalität und Logik nichts am Hut haben. Dann haben sie aber festgestellt, dass die durchaus Verfahren haben, Techniken, Strukturen in ihren Praktiken, in Ritualen, die sozial Sinn machen. Und dass umgekehrt die Ethnologen überhaupt erst einmal versuchen müssen zu verstehen, was da passiert und was da gedacht wird. Dass sie die Erfahrungen, von denen berichtet wird, ernst nehmen müssen. Und es gibt zum Beispiel schon, finde ich, in der NATO-Literatur ernstzunehmende Bücher, aber die kommen zum Beispiel aus dieser Richtung. Also da gibt es eine ganze, und das sind weder Esoteriker noch Neurowissenschaftler, und das sind Leute, die zum Teil auch sehr sauber und klar argumentieren können. Ein Beispiel wäre das letzte Buch von Hans-Peter Dürr, der mal berühmt wurde mit seiner Traumzeit, und vor einem halben Jahr ein sehr umfangreiches Buch mit dem Titel Die dunkle Nacht der Seele, NATO-Erfahrungen an Jenseitsreisen geschrieben hat. Und keine klare Position bezieht da drin, weder dafür noch dagegen, aber eine solche Fülle von Fallgeschichten und Berichten, sowohl aus der Geschichte als auch aus der Gegenwart zitiert und heranzieht, sodass man sagen kann, hier gibt es ein Feld, das müssen wir mit ähnlicher Sorgfalt beobachten und untersuchen, wie wir gelernt haben mit der Ethnologie, eben die Beschreibungen und Selbstwahrnehmungen anderer Ethnien ernst zu nehmen. Und von daher bin ich immer furchtbar traurig über die Esoterik, die so vorschnell Lösungen anbietet, nämlich deshalb, weil dieses Lösungsangebot was verstellt. Aber umgekehrt bin ich natürlich manchmal auch furchtbar traurig über die Medizin, die sich schwer tut, damit zuzugeben, dass es natürlich Felder, Bereiche, Erfahrungen auch ihrer Patienten gibt, die sie nicht genau einordnen können oder wo sie halt Korrelationen herstellen können zwischen irgendwelchen Hirnfunktionen und irgendwelchen Erfahrungen, ohne dass diese Korrelationen zwingende Kausalrelationen wären. Also dass man immer sagen kann, wenn da was kaputt ist, dann gibt es diese Reaktion. Das war mal der Traum in Anfang der Hirnforschung, dass man das so machen kann. Und von daher ist mein Plädoyer eigentlich dafür, diese Vielfalt ernst zu nehmen und sich nicht daran zu stören, dass das natürlich kulturell geprägt ist. Aber bitteschön, welche Erfahrung, die wir machen, ist nicht kulturell geprägt? Nehmen Sie ein schlichtes Beispiel, einen Berg. Natürlich ist unsere Erfahrung von Bergen kulturell geprägt. Wenn Sie in der Lüneburger Heide aufgewachsen sind, ist das wahrscheinlich schon ein mittlerer Hügel, irgendwie eine ziemliche Erfahrung. Wenn Sie in den Alpen aufgewachsen sind, ist Ihre Erfahrung eine ganz andere. Wenn Sie in einem asiatischen Land aufgewachsen sind, sagen wir mal in Tibet, haben Sie ein anderes Verhältnis zu Bergen, als wenn Sie in Japan aufgewachsen sind, wo man halt vor allem einen Berg kennt, aber das ist ein ziemlich heiliger Berg. Natürlich prägt das unsere Erfahrung. Sind die deshalb weniger real? Die sind natürlich genauso real und der Realitätsbegriff wird hier vorschnell mit so etwas wie Objektivität gekoppelt.
Wenn ich das mal ein bisschen versuchen darf, auf den Punkt zu bringen. Herr Engmann, Sie schreiben in Mythos und Nahtoderfahrung, also in Ihrem kleinen Buch, quasi als Beweiskette, eben, dass, wenn man Forschungen anstellt, wer hat welche Nahtoderfahrung, wie beschreibt er die, dass es sehr stark von einem kulturgeschichtlichen Hintergrund erfüllt ist, dass also eher im westeuropäischen, westlichen Raum bestimmte Vorstellungen immer wiederkehren, die hier gelernt sind. Thomas, würdest du das unterschreiben? Ist es tatsächlich so einheitlich und lässt es sich so wirklich in Kulturräume trennen? Denn zum Beispiel der Gilgamesch-Epos aus dem 2. Jahrtausend vor Christus bringt schon also einige Elemente der Nahtoderfahrung in der Reise zum Jenseits. Der kommt nun nicht unbedingt aus dem europäischen Kulturraum. Das tibetanische Totenbuch hat auch solche Elemente. Aber das sind jetzt nur zwei Beispiele jetzt vielleicht als Überblick.
Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, auch in Bezug auf diese Kulturprägung. Eine der interessantesten stammt von dem Soziologen an der Technischen Universität, dem Hubert Knoblauch, der den bisschen reißerischen Titel Berichte aus dem Jenseits veröffentlicht worden, aber eine total seriöse soziologische Untersuchung und ein Vergleich zwischen Nahtoderfahrungen, vielleicht unter Anführungszeichen, in West- und Ostdeutschland. Und natürlich gibt es da Unterschiede. Die haben was mit kulturellen Prägungen, mit Formen des Aufwachsens zu tun. Lichtwesen tauchen im Osten seltener auf. Auch der Tunnel ist vergleichsweise noch seltener als im Westen. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Interessanterweise gibt es eine Gemeinsamkeit in vielen dieser, sagen wir mal, ungewöhnlichen Erfahrungen in Bezug auf die Beschreibung schöner Landschaften, Gärten, irgendwo anders zu sein. Das taucht relativ häufig auf. Das ist auch ein Ergebnis seiner Untersuchung gewesen, dass das offenbar eine Gemeinsamkeit ist. Aber natürlich sind wahrscheinlich die Landschaften wiederum davon geprägt, in welcher Landschaft ich aufgewachsen bin, was sozusagen meine Wunschlandschaften eigentlich sind. Das gibt es also, aber das disqualifiziert diese Erfahrungen ja nicht. Wir haben immer diese Neigung zu denken, dass wenn wir etwas auf kulturelle Prägungen, auf eigene, was wir sich in der Horizonte des Aufwachsens und der eigenen Geschichte und Kultur beziehen können, dass das diese Erfahrungen relativiert und in Frage stellt. Warum eigentlich?
Es ist nur unsere Sprache, mit der wir die Erfahrungen
Wir können dann eben nur in unserer Sprache und in unserer kulturellen Situation, unserem Milieu sozusagen diese Erfahrungen formulieren und ausdrücken. Und wir haben sozusagen nicht eine Möglichkeit, sozusagen aus der Metaperspektive das zu beschreiben. Und in der Tat gibt es Beschreibungen in philosophischen Texten dieser Art sind, die auch schon an diese Erfahrungen erinnern. Und ich plädiere einfach dafür, dass man das ernst nimmt, einerseits, und andererseits hat daraus natürlich keine falschen Schlüsse, so im Sinn von, wir haben jetzt das Mikroskop oder Fernrohr gefunden, mit dem wir ins Jenseits gucken können.
Und das geht natürlich nicht. Um den Begriff nochmal aufzugreifen von Ihnen, Bewusstsein, eine wichtige Sache ist ja auch, ist Bewusstsein gleichzusetzen mit Hirnfunktion oder nicht?
Nein, natürlich nicht. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was ich den Neurowissenschaften manchmal zum Vorwurf mache, dass sie das einfach viel zu schnell identifizieren. Also weder Bewusstsein noch Selbstbewusstsein ist einfach unmittelbar rückkoppelbar auf das Gehirn. Da gibt es nicht sozusagen einen materialistischen Monismus, Identität von Gehirn und Bewusstsein. Damit behaupte ich nicht, dass es jetzt einen großen sozusagen Leib-Seele-Dualismus oder so geben kann, aber es kann sehr wohl Erfahrungen geben, die wir in diesem Paradigma nicht interpretieren können. Und damit kann man aber als Wissenschaftler ganz gut leben und zurechtkommen. Also auch die Medizin hat einfach ihre incorrigible faiths, ihre Grundannahmen, die sie nicht in Frage stellen darf.
Herr Engmann, würden Sie Bewusstsein und Hirnfunktion gleichsetzen?
Nochmal ganz kurz zu was anderem, weil ja, häufig ja, das Wort viel mit ernst nehmen. Natürlich soll man oder nimmt man solche Schilderungen, wie sie auch seien, ernst. Es geht darum, sich aus diesen Schilderungen ein Urteil zu bilden. Und es ist aus meiner Sicht nicht möglich, Übernatürliches mit wissenschaftlichen Methoden zu beweisen. Es ist aber auch nicht möglich, es zu widerlegen. Es ist einfach eine andere Sphäre, ein anderes Niveau und da ist sozusagen eine strikte Grenze. Und das muss man wissen, wenn man meint, sich wissenschaftlich mit Nahtoderfahrungen zu beschäftigen, dass man eben nicht diesen Beweis erbringen kann. Das ist eine wichtige Grenze. Und das andere, auch hier bei diesen Begriffen, die so in der Alltagssprache sind, Bewusstsein, Geist, da ist es auch wichtig, sich zu überlegen, wie definiert man das eigentlich? Es gibt da eine Definition, die eigentlich von der Psychologie, Psychiatrie, Philosophie weitgehend gebraucht wird, von Franz Brentano. Im 19. Jahrhundert war das ein Psychologe italienischer Abstammung, der in Deutschland lebte. Und er hat eben sich überlegt, wie kann man mentales, geistiges eigentlich definieren? Und er hat gesagt, ja, das eine, das ist die Gefühlswelt, die typisch ist für das Geistige. Das andere, das sind im Prinzip Gedanken, die eine Intention haben, die also auf etwas gerichtet sind, die einen semantischen Inhalt haben oder die zum Handeln antreiben. Wenn man diese Definition berücksichtigt und dann wieder schaut, was haben wir jetzt für eine Erfahrung auch wieder in der Medizin und sehen, dass es zum Beispiel Krankheiten gibt, die genau diese Dinge, das Handeln, die Handlungsplanung, die Persönlichkeit zerstören können, dann können wir sagen, aus unserer Erfahrung spricht also sehr viel dafür, dass Mentales an Substanz, sprich ans Gehirn, gebunden ist. Das ist einfach etwas, was wir daraus ableiten können. Bewusstsein, auch dieser
Begriff. Das bestreitet ja niemand. Das bestreitet ja niemand. Das würde ich auch nicht bestreiten. Ja. Dass es sozusagen Relationen gibt, ist ja nicht dasselbe, wie dass es identisch ist.
Ja.
Was ich sozusagen kritisieren würde, ist ja der Versuch, dass man dann auf Fehlfunktionen rückschließt, statt einfach an sozusagen Zustände zu korrelieren, so wie man halt, da geht es ein bisschen leichter, mit irgendwelchen Yogis oder Meditationsmeistern relativ gut EEGs anfertigen konnte und manchmal auch recht merkwürdige Strukturen, Funktionsbilder erhalten hat. Wunderbar, dann hat man sozusagen zwei Beschreibungsformen, die kann man einander gegenüberstellen und man kann sie vermutlich nicht so einfach kausal voneinander ableiten.
Das Problem ist, dass einfach die Medizin keine Letztbegründung liefern kann. Eine Letztbegründung für alle Ereignisse würde bedeuten, wir wissen alles. Dann wäre es ja langweilig, dann hätten wir ja auch solche spannenden Veranstaltungen wie diese hier nicht.
Genau.
Wir bräuchten nicht mehr zu diskutieren. Das heißt, es gibt immer Lücken in allen Wissenschaften. Und das Problem, was ich aber sehe bei Nahtoderfahrungen, ist, dass diese eben allzu schnell die Begründung durch die Lücke erfolgt. Weil ich eben nicht Punkt zu Punkt etwas nachweisen kann, dann kann es eben nur so sein, dann kann es eben nur das Jenseits sein. Und hier sage ich, man kann das nicht ausschließen, dass es ein Jenseits gibt, aber ich kann es eben nicht mit wissenschaftlichen Methoden begründen. Und vieles, was so an Untersuchungen läuft, das erinnert mich so ein bisschen an diese Gnostiker oder Neuplatoniker, die eben vor 2000 Jahren auch schon versucht haben, mit wissenschaftlichen Methoden, mit Zahlenspielereien, sage ich jetzt mal, Wissenschaftliches, Übersinnliches einfach zu begründen. Und heute ist das eben mit der modernen Intensivmedizin auch wieder eine Verführung, das Jenseits beweisen zu wollen. Und meine Kritik liegt eben nur an dem Beweisen wollen, nicht daran, dass es Menschen gibt, die einfach offen sind für solche Interpretationen.
Und gleichzeitig ist ja das Faszinosum an diesen Büchern, gerade von Naturwissenschaftlern und von Medizinern, immer genau dieses, dass Naturwissenschaftler sich damit beschäftigen und eben keine Kulturwissenschaftler, bei allem Respekt, aber das hat das Faszinosum, hier gibt es irgendetwas nachzuweisen, wirklich eins zu eins auf den Punkt.
Das könnte man ja eben besonders gut an der schon erwähnten Awareness-Studie zeigen. Die hatten ja die auf den ersten Blick plausibel wirkende Idee in Herzkatheterstationen, wo eben leicht mal ein Herzstillstand oder ein Infarkt passieren kann, aber auch die Chancen auf Reanimation natürlich sehr günstig sind, weil alles schon zur Hand ist und man damit auch rechnet, Regalbretter oben einzubauen und auf die Bilder zu legen, mit der Bildseite nach oben, in der Hoffnung, dass wenn jemand eine Nahtoderfahrung hat und tatsächlich die mit einer Out-of-the-Body-Experience kombiniert ist, mit einer außerkörperlichen Erfahrung, dann kann er vielleicht nacherzählen, was er auf den Bildern gesehen hat. Die Studie ist noch am Laufen. Sie hat irgendwie auch was Komisches, aber sie hat natürlich auch was Ernstzunehmendes, wobei das Komische hauptsächlich natürlich aus dem Versuch herrührt, hier mit aller Gewalt etwas experimentell beweisen zu wollen, wo, da stimme ich ja mit Ihnen durchaus überein, eben nichts zu beweisen ist.
Oder? Ob Sie an ein Leben nach dem Tod glauben? Und da haben 48% der Befragten gesagt, dass sie an ein Leben nach dem Tod glauben. Eine ähnliche Umfrage ist vor 50 Jahren gelaufen. Da waren die Ergebnisse ganz ähnlich. Da haben 50% aller Befragten an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Wir haben heute an Sie eine spezifischere Frage gestellt, nämlich danach, ob es ein irgendwie geartetes Jenseits für Sie gibt. Ich bin gespannt auf die
Ergebnisse. Vielleicht nochmal zur Erläuterung, wir haben diese Frage jetzt bewusst so gestellt, weil Leben nach dem Tod hat dann gleich wieder so eine christliche Konnotation, Jenseits natürlich auch irgendwo. Deshalb haben wir versucht, das so neutral wie möglich zu halten. Auch ganz bewusst nicht, was glauben Sie an, sondern gibt es ein. Und das Ergebnis jetzt, ich bin gespannt.
Ich bin sehr überrascht, also das mit dem Ja ist eindeutig schwerer. 60,86% aller Befragten haben gesagt, ja, sie glauben an ein Jenseits.
Und dann sind die anderen nochmal als Prozent?
39%.
Vielleicht dürfen wir die Frage auch an unsere Wissenschaftler stellen, eine ganz kurze Antwort. Thomas, glaubst du an ein wie auch immer geartetes Jenseits?
Jein.
Jein. Sehr gut. Herr Engmann?
Das J fällt bei mir weg. Nein.
Klar.
Was für mich wichtig ist, das eine ist der persönliche Aspekt. Und das ist wirklich so, jeder, der so etwas erlebt hat, der muss letzten Endes mit diesen Erlebnissen selbst zurechtkommen. Und dieses Zurechtkommen, das schließt eben auch spirituelle, religiöse Deutung nicht aus. Und das ist etwas, daran hat auch kein Naturwissenschaftler in dem Sinne zu rütteln. Das ist eine Bewältigung, die jedem zusteht. Das andere ist aber, dass die Naturwissenschaften dafür wichtig sind, für uns alle gemeinsam verbindliche Erklärungsmodelle zu bieten. Ob man die annimmt oder nicht, sei dahingestellt. Nur mal ein Beispiel, das habe ich ein bisschen geklaut von Prokop, der auch hier an der Universität Berlin gelehrt hat. Er sagte so sinngemäß, man stelle sich jetzt mal vor, übertragen auf Nahtoderfahrungen, da gibt es ja auch zum Beispiel das Hellsehen, was viele berichten. Wie wäre das jetzt, wenn man das wirklich für Realität, für bare Münze nimmt und das juristisch relevant wäre, wenn jemand plötzlich vor Gericht dazu belangt, befragt werden könnte. Wir sehen also, dass wir trotzdem in unserem Alltag immer auf diese mitunter engstirnigen, ja, Beweise, wissenschaftlichen, nüchternen Beweise angewiesen sind. Und das ist einfach mein Plädoyer, dass ich sage, wir müssen bei diesen engstirnigen Beweisen bleiben und einfach diese Trennung zwischen dem Spirituellen und dem, was sozusagen naturwissenschaftlich ist, bleiben und dürfen beides nicht miteinander vermischen.
Letztlich ziehen Sie ja auch für sich die Grenze, dass Sie sagen, es gibt eine Grenze, in der die Naturwissenschaft oder die Medizin eben dann jetzt nicht weiter kann und darüber auch nicht reden sollte. Ist vielleicht die Medizin die falsche Wissenschaft für die Nahtoderfahrung? Was wäre die richtige Wissenschaft für die Nahtoderfahrung? Doch eher die Philosophie, die Kulturwissenschaft, die Ethnologie?
Die Geschichte, die Ethnologie, die Philosophie. Das wären jedenfalls wichtige Disziplinen für die Auseinandersetzung mit dieser Frage. Das glaube ich schon. Aber natürlich auch für den Dialog mit der Medizin, also den suchen wir und wollen wir auch nicht abbrechen.
Deshalb sind wir heute hier. Jetzt gab es hier noch eine Wortmeldung.
Also ich würde gerne was total Ketzerisches fragen. Und zwar Katharina di Medici hat im, ich glaube das war das 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert, versucht, ihr Mann, der eigentlich am Sterben war, einen neuen Kopf aufzupflanzen. Und ich weiß nicht, die meisten, die hier sitzen, werden sich ja noch daran erinnern, was es für ein Schockerlebnis war, als Herr Barnard in Südafrika das erste Herz verpflanzt hat. Also ich frage mich, ob es nicht irgendwann mal sowas geben wird, als dass man einen Kopf verpflanzen hat. Und dann hört natürlich diese Idee des Lebensendes von den nicht mehr funktionierenden Nervenimpulsen im Kopf wird ja dann außer Kraft gesetzt. Also ob da nicht sozusagen ein prolongiertes Leben ohne Ende weiter fortsetzbar ist, jenseits von irgendwelchen spirituellen Erfahrungen, sondern rein medizinisch.
Aber das sind ja Hypothesen, da können wir jetzt noch nichts dazu sagen, was passieren wird, wenn man den Kopf verpflanzt. Man muss ja dann auch die Hirnströme wieder in Bewegung bringen, damit es dann weitergeht. Da sind wir dann bei Frankenstein.
Herzlichen Dank an das tolle Publikum, das so hervorragend mitgemacht hat mit Fragen und Anregungen. Sie haben zugehört, Sie haben mitgedacht, Sie können gerne noch hier verweilen und bleiben.
Wahrheit oder Hirngespinst? Über Erkenntnisse zum Phänomen Nahtod diskutierten Professor Thomas Macho von der HU Berlin, Dr. Birk Engmann, Neurologe aus Sachsen, mit Katja Neye von der Schering-Stiftung und Ulrich Lenz von der Komischen Oper Berlin. Und nicht zu vergessen, einem engagierten, kritischen Publikum.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.